Eine besondere Folge Gasgeflüster, nicht zuletzt, weil wir einen super spannenden Gast haben. Malte ist Testfahrer bei Continental und bewegt Reifen am und überm Limit hinaus. Und manchmal kommt er damit an seine Grenzen. Und an die Grenze kam auch diese Podcast-Aufnahme, denn die Technik hat uns leider einen Strich durch die Rechnung gemacht. Was das genau bedeutet, erfahrt ihr in dieser Folge. Es gibt auf jeden Fall noch viele andere Themen, Aufreger, alles mehr in dieser Folge Gasgeflüster.
Gasgeflüster, der Motorrad-Modcast für alle Motorradfans und Zweirad-Enthusiasten.
Und da ist es soweit.
Die Folge läuft ja eigentlich schon, allerdings sind wir jetzt nur noch zu zweit, anstatt zu dritt.
Ich wollte es nämlich gerade sagen, es ist soweit nicht. Wir haben es ja am Anfang angekündigt, wir sind gerade mitten in der Vorbereitungswoche für die Gasgeflüster-Podcast-Ausfahrt. Und Michel hat mir im Vorgespräch, das jetzt gerade erneut stattgefunden hat, auch nochmal geschildert, wie katastrophal alles läuft, weil dann die Logistikkonzerne nicht so mitmachen, wie wir wollen. Und in unserem sehr spannenden Gespräch mit Malte ist dann kurzfristig die Technik ausgefallen. Wir können gar nicht genau sagen, warum. Ihn erreichte irgendwie ein Anruf und sein Aufnahmegerät war daraufhin Schrott, der Akku leer und die Aufnahme an dem Zeitpunkt einfach zu Ende. Deshalb müssten wir jetzt dieses Interview oder das Gespräch hier unterbrechen. Aufgeschoben ist aber nicht aufgehoben. Und damit ihr natürlich trotzdem auf eure eine Stunde Biker-Stammtisch kommt, übernehmen wir jetzt einfach wieder zu zweit. Denn wir haben noch ein paar Themen. Mittlerweile nicht mehr Dienstagabend, sondern jetzt Mittwochmittag frisch gestartet. Und das gibt uns dann die Gelegenheit, über so ein paar Themen zu sprechen. Und wir bleiben
Bevor wir da hinkommen, ich muss noch ganz kurz eine Information zu unserer Aufnahme hinterher schicken, die jetzt so abrupt zu Ende gegangen ist. Denn wir haben ja Themen gerade aufgerollt. Ne? Das letzte Statement von Malte war ja so umfassend, dass da einfach 1000 Sachen dabei sind. Und wir wissen jetzt noch nicht genau, wann wir aufnehmen. Ich bin mir aber sehr sicher, dass ihr da richtig, richtig Bock drauf habt. Und an der Stelle erstmal der Vermerk, wenn ihr das nicht verpassen wollt, unbedingt hier uns auf allen Kanälen abonnieren, damit ihr mitbekommt, wann das veröffentlicht wird. Und der zweite Punkt, Malte, dem war das natürlich auch total arg, der hat mich heute Morgen noch angerufen und hat gemeint, okay, beim nächsten Mal machen wir alles besser. Es wird einen richtigen Aufnahmespot geben, es wird bei ihm auch optisch noch schöner sein, weil das muss man dazu sagen, wir hatten ja ursprünglich überlegt, das in einem schönen Raum oder in einem schönen Rahmen für mehr zu machen, beziehungsweise Malte hatte das überlegt und das haben die Leute ja auch nicht mitbekommen. Er ist ja dann gezwungen worden, über sein Telefon an unserem Call oder beziehungsweise der Aufnahme teilzunehmen, weil er ja quasi bei Continental arbeitet, gerade im Contidrom war und wie das bei den Großkonzernen ja so ist, die IT-Sicherheit da einfach unterdrückt hat, dass da Videosignal nach außen geht und Soundsignal nach außen geht und er einfach nicht in unseren Aufnahmesystem partizipieren konnte. Aber das wird jetzt für die nächste Aufnahme auf jeden Fall verändert und wir werden nochmal eine ganze Stunde mit Sicherheit zusammenbekommen. An Themen mangelt es nicht und dann wird es richtig, richtig, richtig feines Motorrad-Reifen-Content-Stückwerk geben und die Verlängerung unserer jetzigen Folge. So, jetzt habe ich aber die ganze Zeit gelabert. Ich wollte dich gar nicht abwürgen, wollte das nur hinterher schicken, damit die Leute auch wissen, da kommt was Großes.
Bietet auch euch nochmal die Chance, Fragen an Malte zu stellen. Ihr habt ihn jetzt schon mal so ein bisschen kennengelernt. Ihr wisst, worum es mit ihm gehen wird. Wenn ihr also dezidiert nochmal was wissen wollt, dann schreibt es in den Kommentar zu dieser Folge oder schreibt uns auf Instagram oder an info@gasgeflüster.de. Wir bleiben jetzt aber in dieser Folge mit dem ersten Thema erstmal im Bereich des schwarzen Goldes. Nämlich, ich weiß nicht, ob wir da jemals so richtig drüber gesprochen haben, aber es im Motorsportbereich verändert sich einiges und das hat immer auch unweigerlich Auswirkungen auf uns Endverbrauchende, denn in der MotoGP wird nach 10 Jahren Exklusivrecht Michelin abgelöst als exklusiver Reifenlieferant der MotoGP der Königsklasse und zwar von Pirelli, die ja schon seit Jahrzehnten in der World Superbike aktiv sind und auch in anderen Rennserien, Motocross und so weiter. Und da wollte ich mal mit dir so drüber sprechen, weil da tut sich natürlich irgendwie einiges. Die ganze MotoGP wird auf den Kopf gestellt. Ab nächster Saison gibt es die 850-Kubik-Klasse. Das heißt, Motorräder, die bisher noch niemand so richtig gesehen hat, die noch nicht so richtig öffentlich sind, wo man keine alten Daten zu hat, was die Beanspruchung der Reifen angeht. Und umso wagemutiger ja eigentlich dann auch der Schritt von Pirelli da jetzt reinzugehen, weil meine These, du kannst ja am Anfang nur verlieren. Wenn du als Team mit der neuen 850-Kubik-Klasse noch nicht so richtig zurechtkommst, Wer ist immer der Sündenbock? In den seltensten Fällen die Ingenieure, sondern der Reifen ist Schrott oder der Fahrer hat irgendwelche Fehler gemacht. Deswegen, wie schätzt du diese ganze Lage ein rund um Pirelli und diesen Schritt? Und glaubst du, wir als Endverbraucher werden irgendwas davon maßgeblich spüren, was die da in ihren Forschungslaboren raustüfteln?
Boah, das ist jetzt ein sehr, sehr weites Feld, das du jetzt hier aufmachst und was es hier zu besprechen gibt. Denn es hat ja so viele Dimensionen, die damit reinspielen, die quasi den Reifen in Anführungsstrichen mitbetreffen. Ne? Also vielleicht sollte man ganz kurz drauf eingehen, was denn alles in Anführungsstrichen neu passieren wird. Ne? Also du hast angesprochen, kleinerer Hubraum, angedacht ist weniger Leistung, viel weniger Aerodynamik, keine Ride-Height-Devices mehr, also im Sinne von kein Hole-Shot-Device für den perfekten Start. Auch ein Aspekt, der ganz, ganz wichtig ist, dass das wegrationalisiert wird oder weggenommen wird, weil diese Situation, wie wir es in Barcelona zum Beispiel hatten, ne, dieses Unfallrisiko in der ersten Kurve ist unter anderem dadurch verursacht, dass halt alle Fahrer mehr oder minder dazu in der Lage sind, einen perfekten Start hinzulegen, eben durch diese Holdshot-Devices. Dann, wie gesagt, grundsätzlich keine Ride-Height-Devices, weder hinten für vorne beim Kurvenfahren, beschleunigen, dies, das. Wie gesagt, Aerodynamik auch mit raus. Und das hat natürlich einen krassen Einfluss auf das Fahrverhalten des Motorrades. Es gibt jetzt schon erste Tests, und die Motorräder sind zwar nicht mehr ganz so schnell im Top-End-Speed, aber jetzt wieder viel leichter fahrbar, weil diese Aerodynamik natürlich auch dazu führt, also die Aeropakete auch dazu führen, dass das Motorrad schwerer zu handeln ist. So, ne? Und die Agilität jetzt deutlich erhöht, die Kurvengeschwindigkeiten deutlich höher. Und jetzt kommen wir nämlich zum Punkt Reifen, weil da kommt es ja dann in dem Moment drauf an. Ne? Du brauchst ja diesen maximalen Edge-Grip, um schnell in Kurven zu fahren. Und Pirelli ist ja natürlich in dieser Entwicklung schon mit inkludiert. Ne? Also die entwickeln ja die Reifen mehr oder minder parallel zu diesen Motorrädern. Das geht ja ein bisschen Hand in Hand. Also es ist eigentlich gar nicht so verkehrt, oder es ist fast zu erwarten, dass die Sache gut funktionieren wird. Und Stichwort Vergleichbarkeit, es wird ja auch keinen 1:1 Vergleich geben können, ne? Weil die Motorräder komplett anders sind, weil die komplett anders fahren, weil die Leistung ganz anders ist, weil es eben gar keine Vergleichswerte so richtig gibt zu dieser Vorgängergeneration. Was man aber sagen kann, denn Pirelli ist ja in der Moto 3 und in der Moto 2 und dort haben sie serienweise die Rekorde geknackt, die Dunlop vorher aufgestellt hatte. Die Fahrer sind viel mehr zufrieden mit den Reifen und dem Gefühl für die Reifen. Und was das eigentlich Spannende an der Geschichte ist, bei Pirelli ist das ja quasi in den meisten Fällen das Material, das du auch für die Straße kaufen kannst. Ne? Und ich gehe davon aus, und da kommen wir zu dieser Frage, die du auch gestellt hast, dass es natürlich in der MotoGP aufgrund der anderen Belastung eher so einen Prototypenansatz vermutlich geben wird. Aber die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass da was deutlich mehr nach unten kaskadiert und dem Endkunden zur Verfügung gestellt wird, als das jetzt bei Michelin der Fall war. Und ich muss sagen, das hat mich eigentlich fast mal so ein bisschen überrascht, dass so wenig von dem MotoGP-Engagement Michelins in den Endkundenmarkt transportiert wurde. Ne? Also, dass da so wenig damit kommuniziert wurde, dass das so wenig genutzt wurde und da eben gefühlt so kein Technologietransfer kommuniziert wurde. Was ja, ich frage jetzt an dich, wie würdest du das sehen, wenn die jetzt sagen, hey, da ist die und die Technologie eingeflossen, sowohl von den Regen als auch von den Straßenreifen, Supergrip in allen Lebenslagen, auch wenn die Reifen natürlich nicht zu vergleichen sind, wäre ja eigentlich so ein Argument zu sagen, ah ja, das probiere ich natürlich mal aus, weil es halt einfach die Prototypenklasse ist. So, ne?
Ja, voll, aber umgekehrt weiß jeder, der sich so ein bisschen damit beschäftigt, dass natürlich die MotoGP, wie sie bisher war, einen komplett anderen Reifenaufbau hatte, eine ganz andere Karkasse. Schlauer hat es da eigentlich mal Metzeler gemacht, die ja die Isle of Man als Hauptsponsor unterstützen und da ja immer auch ganz klar kommuniziert haben, hey, den Reifen, zum Beispiel jetzt den neuen Sportec, den haben wir auf der Isle of Man eigentlich mitentwickelt. Der wird dort auch gefahren und die fahren da dort ja auch zum Teil profilierte Reifen. Und da ist es halt eben ganz anders kommuniziert worden. Was mich natürlich interessieren würde, und das könnten wir mitnehmen als Frage für Malte dann, ob er sich denn zutrauen würde, auch mit seinem Testengagement Subjektivtests in so einem Bereich machen würde. Also wenn Pirelli ihn jetzt anrufen würde und sagen, hey, pass auf, wir entwickeln gerade den neuen MotoGP-Reifen, sich dann auf so ein Prototypen-Bike zu setzen und da auch das Selbstvertrauen hätte zu sagen, ja, ist klar, teste ich, gar kein Problem. Das müssen wir ihn, glaube ich, unbedingt mal fragen. Ansonsten eignet sich der Bezug auf Metzler eben ganz hervorragend zu der Überleitung zu einem weiteren Thema, was wir noch aufrollen müssen. Denn die Isle of Man, während ihr das hier hört, schließt gerade, am Sonntag soll das letzte Rennen sein. Es gibt jetzt noch mal ein bisschen Hin- und Her-Schiebereien mit dem Zeitplan aufgrund des Wetters, wie das dann immer so ist auf der Insel. Wir wollen darüber aber gar nicht so sehr reden, sondern ich muss eigentlich nur noch mal aufwickeln. Wir hatten hier ja vor 2 oder 3 Folgen Kevin Kölsch zu Gast, der im Gespann im Sidecar Platz nimmt und sich zu dem Zeitpunkt in den letzten Vorbereitungen befand, bevor es dann auf die Insel geht. Und er hatte da ja geschildert, wie er wirklich mit weit über 200 im Sidecar sitzt, den Kopf zum Teil unten lässt und gar nicht nach vorne schaut, weil er einfach nur denkt, alter Falter, das ist ja ganz fürchterlich. Und es war der 2. TT-Tag, glaube ich, an dem ich auch einen Ausschnitt aus diesem Podcast online als Video zur Verfügung stellen wollte, kurz wie er sich vorbereitet auf das Ganze. Und am selbigen Tag, und das ist dann super schlecht gealtert, ich hatte das quasi schon als Entwurf angelegt, kam dann die Entscheidung, es gibt keinerlei Sidecar-Rennen mehr auf der Isle of Man Tourist Trophy 2026. Komplett abgesagt. Und das hat mich schon ganz schön betroffen gemacht. Da ist so ein junger Mann wie der Kevin, der das 2. Mal dorthin fährt, der erzählt, wie intensiv er sich vorbereitet, wie viele Stunden er vor YouTube saß, onboard Videos geschaut hat, diesen Kurs quasi im Schlaf durchgegangen ist. Das ganze Team hat über die Kosten gesprochen und wir beide wissen, dass so ein Sidecar einfach mal um einen halben Globus zu transportieren deutlich kostenintensiver nochmal ist als in Anführungszeichen einfach nur ein Motorrad. Und dann sind die 2 Tage da und dann wird denen gesagt, ja, also war's jetzt. Brutal, oder?
Absolut. Ich kann mir das nicht vorstellen. Ich habe ihm auch, nachdem ich gehört habe, also just in dem Moment ging ja die Pressemeldung raus von der TT-Official-Seite, dass eben für dieses Jahr die Sidecars suspendiert sind, also nicht mehr fahren dürfen. Und dafür gibt es auch einen Grund, das muss man vielleicht hier an der Stelle auch aufrollen, denn die Unfälle, es sind ja 2 schwere Unfälle gewesen, die dazu geführt haben. Der erste war von Maria Costello und Sean Parker. Sean Parker ist Beifahrer in älteres Gespann, sie auch ehemalige Solofahrerin. Und da konnte man sich anfangs irgendwie nicht erklären, wie das überhaupt passieren konnte. Und es gab für dieses Jahr, um die Sidecar quasi leistungstechnisch zusammenzubringen, gab es technische Änderungen an den Regularien. Es mussten bestimmte Teile verbaut werden, die jetzt in der Vergangenheit so nicht zum Einsatz konnten und es war quasi bei allen gespannt. Und die TT oder die technischen Verantwortlichen haben sich natürlich gedacht, oh, das war so die Überlegung, hat das eventuell was mit den technischen Änderungen zu tun, dass das eben zu diesen Unfällen gekommen ist und um da quasi kein Risiko einzugehen, wurde das dann abgesagt für die restliche Veranstaltung. Es ist aber wohl so, dass vor allem dieser Unfall, den ich gerade genannt habe, von der Maria und dem Sean, vermutlich, und das ist auch ein Punkt, den wir nicht so auf dem Schirm haben, aber was immer wieder passiert, durch einen Hasen verursacht wurde, der auf die Strecke gelaufen ist. Und das ist auch schon das 2. Mal, dass so ein schwerer Unfall, vor allen Dingen im Gespannbereich, durch einen Hasen verursacht wurde. Ich glaube, vor 10 oder 15 Jahren war da schon mal was. Ich weiß jetzt leider nicht mehr, die Gespannfahrer haben. Auf jeden Fall richtig, richtig wilde Geschichte. Und ich habe die Tage auch so die Info bekommen, dass es der, vor allem der Maria Costello, nicht besonders gut lädt. Gab es eine Meldung zu ihrem Gesundheitszustand. Und da sind hier currently paralyzed from T5, T6 down. Also quasi Brustwirbel gebrochen, gebrochener Arm, multiple gebrochene Rippen, Leberschädigung, gebrochene Nase, gebrochene Augenhöhle, dann eine Verletzung zwischen den Augen und ein gebrochenes Brustbein. Und es wird auf jeden Fall wohl für sie in den nächsten Jahren ein schwieriger Weg zu sein, zurückzukommen, wenn das überhaupt vollständig möglich ist. Und das ist auch so ein bisschen was man bei diesem Gespann auch mit dazu sagen muss, das haben wir in der Folge mit Kevin Kölsch auch gar nicht so thematisiert, weil es ja sehr um die TT ging. Gerade der Fahrer ist im Gespann eigentlich in einer sehr ungünstigen Position, wenn es zu einem Unfall kommt, weil er ja durch die Verkleidung komplett eingeschlossen ist. Ne? Also es ist ja versucht, maximal stromlinienförmig zu machen. Und wenn da was passiert, der Beifahrer trennt sich ja irgendwie immer wieder, immer vom Gespann. Der Fahrer ist aber quasi drin mehr oder minder gefangen. Das heißt, wenn das Ding sich irgendwie überschlägt oder irgendwo einschlägt, muss der die volle Belastung ertragen oder die in dem Fall die Fahrerin, also wildes Ding. Von daher Ja, schwieriges Thema. Schließt auch so ein bisschen an ein Aufregerthema an, das wir jetzt die Tage lanciert haben, weil ich ja gesagt habe in der Folge, ich fahre in der Stadt in T-Shirt und Jeans, was da ja wilde Diskussionen ausgelöst hat, vor allen Dingen jetzt nochmal auf Social Media, nachdem du das Reel gepostet hast. Und dann, da schließt ja quasi immer die Diskussion dran an, das ist jetzt ja auch quasi grundsätzlich bei diesem Motorsportthema, Unfallthema, Isle of Man TT-Thema, ne? Warum machst du das, ne? Oder warum macht man das überhaupt, ne? Alle wissen ja, was gerade bei einem Rennen wie der TT passieren kann. Und grundsätzlich sind die Gefahren des Motorsports natürlich präsent, aber natürlich auch des Motorradfahrens im Allgemeinen, ne? Und wir haben da jetzt ja gar nicht drüber gesprochen, da hole ich dich jetzt mal in diesen Fragen rein. Du hast da ja nicht drauf reagiert. Wie fährst du denn, wenn du in der Stadt fährst, Motorrad? Oder ziehst du immer Schutzkleidung an? Du fährst ja auch viel Rennrad zum Beispiel, ne? In einem dünnen Leibchen und einer kurzen Hose mit 70 im Buckel runter, was ja quasi viel mehr Leute machen als Motorradfahren. Wie ist denn deine Wahrnehmung da drauf? Du hast dich ja dazu noch gar nicht geäußert, vor allen Dingen zu unserem Aufregerthema. Sag mal, Jan, erinnerst du dich noch, was mich bei der Präsentation der neuen Triumph Trident 800 neben Motorrad und Straßen am meisten beeindruckt hat?
Klar, du warst doch voll des Lobes für den Michelin Road 6, der bei der Trident als Erstbereifung montiert ist.
Genau, egal ob enge Passsträßchen oder schnelle Radien, nass oder trocken, die Kombination aus Reifen und Motorrad hat einfach mächtig Laune gemacht.
Und warum fragst du?
Na, du weißt ja, wie das ist. Das Reifenmodell wechselt man nicht einfach mal so und für Normalos gibt es eigentlich kaum Möglichkeiten, neue Reifen so zu testen.
Stimmt, eigentlich bräuchte man sowas wie eine Zufriedenheitsgarantie, damit man Reifen auf dem eigenen Motorrad sorgenfrei ausprobieren kann.
Und genau sowas gibt es jetzt bei Michelin.
Dein Ernst?
Mein voller Ernst. Wer jetzt bis zum 30.06. einen Satz Michelin Anarchy Adventure 2, Anarchy Road, Road 6, Road 6 GT, Power 6 oder Power GP2 beim Händler seines Vertrauens kauft und innerhalb von 7 Tagen bei Michelin registriert, kann die neuen Reifen 30 Tage lang testen. Bei Nichtgefallen lässt man die Reifen einfach wieder demontieren und bekommt sein Geld zurück.
Und was ist mit den Werkstattkosten?
Selbst die übernimmt Michelin.
Kann nicht sein.
Doch, und weißt du, was sogar noch besser ist?
Alter, spann mich nicht mehr so auf die Folter.
Wer so zufrieden ist wie ich mit dem Road 6 auf der Trident und den Reifensatz behält, bekommt sogar noch 30 Euro Zufriedenheitsprämie.
Der Hammer. Das waren jetzt aber ganz schön viele Michelin-Reifenmodelle, Daten und Informationen. Gibt's das irgendwo auch gebündelt?
Klar. Alle Details zur Michelin-Zufriedenheitsgarantie findest du über den Link in den Shownotes.
Also ich habe mich eigentlich, als ich darüber nachgedacht habe, weiß ich nicht, ob man das so vergleichen sollte, Fahrrad und Motorrad, weil ich sehe natürlich schon den Punkt, also auch mit dem Rennrad bin ich mal so ein Alpenpass, ich glaube runter mit irgendwie 80 hatte ich dann am Ende auf dem Tacho stehen und wenn du dann darüber nachdenkst, ist schon brutal, weil wenn es sich da halt hinlegt, da ist ja wirklich gar nichts, da kannst du einmal von Kopf bis in den großen Fußzeh einfach mal alles kurz abschmirgeln so, da ist ja nichts mehr dran. Aber trotzdem, für die Stadt, finde ich, sehe ich den Vergleich nicht so richtig, weil du ja dann doch bevorzugt, kommt natürlich auf die Örtlichkeiten drauf an, auf Fahrradwegen unterwegs bist und auch einfach nicht so schnell beschleunigen kannst. Also die 50, ja, die hast du halt eben auch berghoch auf dem Motorrad und auf der Ebene durch. Nichtsdestotrotz bin ich da eigentlich relativ leidenschaftslos, wenn jetzt wirklich jemand so zum Bäcker fährt, da bin ich der Meinung, hey, ist dein eigenes Risiko. Wenn du dann aber aus der Ortschaft rausfährst und das halt auf so einer super sportlichen Maschine, wie auch immer, und dir halt für 15.000, 20.000 Euro Motorrad hinstellst, dann ist es meines Erachtens ähnlich ein Motorrad, mit dem du jetzt einfach nur so Besorgung machst, also so ein entspanntes Nutzfahrzeug, so. Sondern dann ist es ja schon ein intensives Hobby. Und da bin ich so ein bisschen der Meinung, hey, wenn du das als Hobby hast, dann tu alles dafür, dass du irgendwie sicher bist. In der Stadt, bah, macht wie ihr es wollt, so. Wenn du natürlich dann einfach wie der größte Prolet im Unterhemd und kurzen Hosen immer mit laut aufheulendem Motor durch die Stadt jodelst, dann glaube ich, liegt das Problem eh ganz woanders und dann hilft dir eh kein Helm mehr, weil da oben ist eh schon alles kaputt. So. Das heißt, umgekehrt, ja, ich war jetzt auch schon in der Stadt leicht bekleidet unterwegs, wobei ich unter einen User-Kommentar auch drunter geschrieben habe, also aus meiner Sicht macht es natürlich auch so ein bisschen Unterschied aufs Wetter. Und wenn es jetzt gerade kühl ist oder eben noch nicht die 30 Grad hat, dann spricht da einfach auch nichts dagegen, sich zumindest eine Motorradjacke rüberzuschmeißen und Handschuhe anzuziehen so und vielleicht halt nicht in Flipflops zu fahren. Wenn du jetzt bei 30 Grad einfach nur zur Eisdiele tatsächlich schepperst oder irgendwie kurz zum Supermarkt was holen so, Dann bin ich ja total bei dir. So wäre ich, glaube ich, der Letzte, der sich da irgendwie großartig was anziehen würde. Und was ich daran aber auch mal so ein bisschen scheinheilig finde in der Diskussion, ich besitze sowas ja gar nicht, aber wie viele Leute siehst du mit einem Klapphelm, der dann immer hochgeklappt ist, wo ich mir auch denke, ja, wenn sich damit auf die Nase legt, im wahrsten Sinne des Wortes, ist die halt auch verloren gegenüber so einem Vollintegralhelm. Das heißt, was bringt dir deine derbste Ausrüstung, wenn du dann dein Gesicht so ungeschützt hast und da regt sich ja auch niemand drüber auf? Es ist auch völlig okay, ich will damit jetzt gar nicht die Leute diffamieren, die den Klapphelm hochklappen und damit easy durch die Stadt fahren. Ich kann das total nachvollziehen, wo ich nur meine, so im Endeffekt, sich darüber aufzuregen, keine Chance, den Vergleich mit dem Fahrrad sehe ich nicht so richtig wie du. Aber sei es drum. Wir haben aber auch noch anderes User-Feedback bekommen, das ich jetzt schon seit ein paar Folgen aufspare und heute die Chance dann endlich nutzen will. Und es geht um die Folge, in der wir zum einen über den Wheelie gesprochen haben, den einer vor dem Blitzautomaten fröhlich gemacht hat und wie viel Hass es dann danach unter den Kommentaren gab. Und in dieser Folge haben wir aber auch gesprochen über den Unfall, den du mit Jim erlebt hast während deiner Testfahrt mit diesen zwei Motorrädern. Und da hast du ja auch berichtet, dass noch an der Unfallstelle Jim da mit so halboffenen Beinen die Polizei da kam und direkt schon sehr, sehr viel von ihm wollte. Und ich hatte mich ein wenig darüber ausgelassen und aufgeregt, dass das für mich eh unverständnisvoll ist und ich das in keiner Weise akzeptieren kann, wenn irgendwo ein Unfall ist und die Polizei zu Ort kommt und die Leute da mit einem Atemalkoholtest und so weiter. Aus meiner Sicht, so habe ich es, glaube ich, damals gesagt, belästigt oder nervt, wie auch immer. Und das regte eine Mail an, die uns erreichte von Volker. Und die möchte ich gerne mal vorlesen, weil ich fand es doch relativ fair. Und ich lese sie einfach mal vor. Volker schreibt: Ich habe mich an Jans Kommentar zu der Arbeitsweise der beiden Polizisten, sprich Identitätsfeststellung des Verunfallten im Krankenwagen, gestört. Das mag manchem seltsam vorkommen, dass da noch im Krankenwagen eine Identitätsfeststellung, Atemalkoholtest etc. durchgeführt wurde. Ohne auf irgendwelchen Vorurteilen entstanden aus Unkenntnis einzugehen, mal so viel dazu. Vorab, ich habe mein gesamtes Berufsleben in Uniform, also in Polizeiuniform, zugebracht. Man erlebt vieles, was dem Otto Normalo unbekannt ist oder ihm nicht unbedingt direkt einleuchtet. Dann entsteht aus dieser Unkenntnis, Ignoranz oder aus Vorurteilen sehr schnell ein falsches Bild von polizeilichen Maßnahmen und den Menschen, welche diese treffen. Man hat die Pflicht, Be- und Entlasten zu ermitteln. Dazu gehört auch, solange es nicht um Leben oder Tod geht, am Ereignisort, Tatort, an der Unfallstelle, alle Daten, Beweise etc. zu erheben. Wie gesagt, gehört dazu die Identität, ob Alkohol oder Drogen im Spiel waren und weitere sowohl objektive als auch in der Person liegende Umstände, Schrägstrich Beweise. Das erfordert dann auch, Teile dieser Daten zu erheben, bevor sie durch Medikamentengabe vor Ort verwendet werden. Ansonsten sinkt der Beweiswert zum Beispiel einer Blutprobe gegen Null. Keiner wird einem Schwerverletzten, einem Atemalkoholtester unter die Nase halten oder ihn nach seinen Personalien fragen. Es ist aber auch Fakt, dass immer wieder mal Unfallbeteiligte, von denen man im Normalfall annahm, dass sie die Unfallstelle, den Krankenwagen, das Krankenhaus nicht auf eigenen Füßen verlassen könnten, plötzlich verschwunden waren. Macht man seine Arbeit vor Ort nicht so gut wie unter den Umständen möglich, kann es dann passieren, dass man von der Staatsanwaltschaft, dem Richter, vor geschädigten Personen, Institutionen bzw. deren Rechtsanwälten oder auch der Bußgeldstelle erklären muss, warum man die OA-Daten nicht hat, was auch immer OA-Daten sind. Das ist ziemlich unangenehm, lässt einen ziemlich blöde dastehen, kann dienstrechtliche Konsequenzen und auch zivilrechtliche Forderungen nach sich ziehen. Das will niemand haben, auch nicht Personen, Institutionen, welche berechtigte Ansprüche haben. Jeder will, sofern ein Schaden entstanden ist oder ein Anspruch besteht, diesen reguliert haben und nicht seinem Geld hinterherlaufen. Das war so sein Feedback aus der Sicht der Polizeiuniform, das er uns da mal mitgegeben hat.
Ja, also erstmal an dieser Stelle vielen Dank für das ausführliche Statement, das die Sache doch sehr solide einordnet und auch wieder eine Dimension mit ins Spiel bringt, die wir ja immer so ein bisschen außen vor lassen. Das war jetzt in dem Fall vielleicht nicht so präsent, aber ist natürlich bei Unfallsituationen so, ne? Du hast ja im Zweifelsfall auch Geschädigte und die haben Ansprüche und so wie er es beschrieben hat, ne, um diesen Ansprüchen möglichst gerecht werden zu können, braucht es da natürlich eine entsprechende Sicherung und Dokumentation. Und das war jetzt in unserem Fall ja, wie gesagt, nicht gegeben, aber macht die Sache natürlich durchaus nachvollziehbar. Und du hast ja damals auch dieses Beispiel gebracht in der Folge, in der wir darüber gesprochen haben, in der du dich befandest, als der Polizist in den Rettungswagen kam und nach den Daten gefragt hat, dann ist es vielleicht dann in dem Moment auch wieder so eine Beurteilungs- und eine Kommunikationsfrage, ne? Also inwiefern kann der Polizist abschätzen, ob es kritisch ist oder nicht. Ne? Und ich glaube, in so einer Situation, dann reicht auch manchmal ein plaffendes jetzt nicht vom Rettungsassistenten oder vom Notarzt, wie auch immer. Ich denke, dann ist das auch geklärt. Ne? Es ist ja doch irgendwie eine belastende Stresssituation. Und dann ist der Polizist oder die Polizistin auch entsprechend eingenordet und im Bilde. Aber da sieht man wieder mal, so wie er es auch beschrieben hat, ne? Wie groß und unterschiedlich die Wahrnehmung auf bestimmte Sachverhalte ist, wenn du halt einfach nur einen Teil der Informationen hast oder einfach gar keine Ahnung von dem, was die Arbeit dort in Anführungsstrichen ausmacht und worum es alles geht. Also an der Stelle nochmal großes Dank für, großen Dank nochmal für diesen, für diese Einordnung und diesen Kommentar. Ich muss sagen, ich habe es jetzt heute wieder erlebt. Ich war beim Bäcker. Ganz, ganz abstruse Geschichte, die jetzt quasi aus dem Kontext gerissen ist. Aber war dann wieder so eine Situation, wo ich denke, okay, wir sind halt doch meistens sehr, sehr egozentriert und es mangelt halt manchmal einfach an der Kommunikation. Große Schlange, Typ will was zu essen bestellen, bestellt was zu essen, die Frau nimmt es aus der Theke raus und er fragt dann nochmal, ja, ist das das und das? Und da meint die Bäckerei-Fachverkäuferin, nein, das ist zwar dieses Brot, aber mit einmal mit dem Belag und einmal mit dem Belag. Und dann sagt er, nee, dann will ich es nicht. So, und die war dann völlig entrüstet. Er hat halt quasi das falsche Schild gelesen und weil sie dann quasi so perplex war, so im Sinne von, ja, warum kaufen sie das jetzt nicht, ist er dann gegangen und schrie dann weg, ja, dann machen sie halt die Schilder richtig so, ne? Also, beide hatten irgendwie recht, aber weil jeder halt sich in seiner Welt irgendwie so, als am richtigsten empfindet, ne, gibt es halt oftmals irgendwelche Stör- und Berührungspunkte, wo du denkst, ja, das kann man eigentlich irgendwie anders oder netter regeln. Und ich stand dann halt auch wartend in der Schlange, habe gedacht, okay, jetzt dauert es noch länger, war dann auch wieder so, ja, macht jetzt mal alle hinne, ich will jetzt endlich drankommen. Ne? Ich denke, es ist vielleicht in jeder Situation und auch im solchen so immer wieder mal angebracht zu sagen, okay, ich mache einen Schritt zurück. Ich bin einfach verdammt nochmal nicht alleine hier so. Ne? Es gibt andere, um die es halt irgendwie auch geht. Ja, aber nochmal in diese Richtung. Du hast ja unzählige Einsätze vermutlich mit Polizeibeteiligung absolviert in deiner Zeit im Rettungswagen. Wie ist denn das so grundsätzlich einzuordnen? Hast du ein Gefühl oder würdest du sagen, du hast ein gutes Gefühl dafür, dass die Polizei da in der Regel einen sehr soliden Job macht? Oder war das ein Beispiel von vielen, so wie du es geschildert hast? Wie ordnest du das denn ein?
Also ich finde, da muss man immer aufpassen. Ich habe jetzt den Begriff gelernt, wie man das nennt, wenn man von sich sozusagen auf andere schließt. Das ist dann anekdotische Evidenz. Und deswegen kam mir auch mal ein starkes Statement, weil mir einfach so zwei, drei Erlebnisse in Erinnerung geblieben sind, wo ich halt wirklich dachte so, hey, hier brennt gerade die Hütte, Alter, hast du nichts anderes zu tun? Oder keine Ahnung, wir waren schon im Rettungswagen, war uns bewusst, hier ist gerade der krankeste Verkehrsinfarkt um uns rum, wo man mal irgendwie mal klären muss, die Leute hupen und so weiter. Und retrospektiv waren das dann ja aber doch irgendwie Einzelfälle so. Und deswegen habe ich mit Volker auch nochmal ein paar E-Mails hin und her geschrieben und muss sagen, das finde ich übrigens auch einfach super geil. So ein Feedback, da kann man noch total leben. Deswegen war mir das auch wichtig, das einmal vorzuleben, ne? Weil er hat wiederum das anders erlebt. Und ich glaube, egal wie ich mich jetzt dazu äußern würde, welche Beispiele ich bringen würde, das wäre immer nur meine Erfahrung. Deswegen aber allgemein die Polizeikräfte zu diffamieren oder zu sagen, das ist alles Kacke, hilft auch niemandem. Ich habe, wie gesagt, einfach auch andere Erfahrungen gemacht, wo ich sage, so, das kann jetzt einfach nicht deren Ernst sein. So. Deswegen würde ich aber nicht behaupten, dass die per se jetzt alle schlecht sind. Deswegen, Volker, vielen Dank nochmal für dieses ehrliche, konstruktive Feedback, das man an so einem Stammtisch dann eben auch gebrauchen kann, das auskommt ohne ihr Idioten oder sonst was. Genauso sollte es sein. Und das bringt uns vielleicht nochmal so ein bisschen zu dem Punkt Kommunikation. Denn in letzter Zeit haben uns so ein paar Nachrichten einfach erreicht. Super weird. Und da wollten wir nur nochmal kurz drauf eingehen. Weil wenn ihr uns einfach auf Instagram irgendeinen Link schickt, der irgendwas von euch am besten bewerben soll oder einen Kommentar, was es mit diesem Link auf sich hat, warum der denn relevant sein könnte und so weiter, dann spart es euch bitte, denn ich kann euch verraten, Michel hält mich davon ab, zu schreiben, was solltest du, Depp, sondern wir ignorieren es an der Stelle dann einfach. Genauso, wenn ihr auf unserer Website Kontakteinsendungen raussendet und einfach nur eure Kontaktdaten da lasst, schreibt uns doch bitte, was denn die Phase ist, weil wir sind jetzt auch nicht so, dass wir mit jedem Namen gleich irgendwas verbinden können. Das macht die Situation manchmal ein klein wenig herausfordernd.
Ja, ich habe da heute im Tagesverlauf auch nochmal drüber nachgedacht. Du hast mir diese entsprechende Nachricht geschickt und halt auch gefragt, so wie du das für dich einordnest und was du daraus machen sollst. Und ich bin ja, keine Ahnung, wie viele tausende Nachrichten ich schon bekommen habe über die verschiedenen Social-Media-Portale. A, für unsere eigenen Seiten, dann die, die ich tatsächlich in professionellem Kontext betreue. Und ich bin ja, jetzt erzählt Opa wieder vom Krieg, seit Anfang der 2000er Jahre im Internet unterwegs. Ne? Damals war das hauptsächlich alles so forenbasiert und da gab es den sehr schönen Begriff, und den möchte ich jetzt hier an dieser Stelle wieder hochholen, der Netiquette. Also quasi, es gibt eine gewisse Etikette im Umgang mit Menschen und die Netiquette ist quasi die Etikette für das Netz. Ne? Und da zählt eben auch dazu, sich freundliche Ansprache, sich kurz vorzustellen, worum es denn überhaupt geht. Ne? Einen, auch wenn es mal kontrovers irgendwie zugeht und die Meinungen nicht identisch sind oder irgendwie deckungsgleich, dass man sich da nicht gegenseitig beleidigt. Und ich glaube, das würde sehr, sehr vielen Leuten gut zu Gesicht stehen. Wir haben ja auch quasi eine Kommentarfunktion, die jetzt gar nicht mal direkt uns betrifft, sondern einfach nur untereinander dann Kommunikation stattfindet. An der Stelle muss ich ganz ehrlich auch sagen, super faszinierend immer wieder zu sehen. Das hat jetzt nichts mit Gasgeflüster zu tun oder Astralzüchtig, sondern allgemein, ne, durch die vielen Accounts, die ich halt quasi betreue, fällt mir das immer wieder auf, wie oft dann doch, ich sag mal, die Zuschauer und Schauerinnen oder Leser und Leserinnen da moderierend mit eingreifen und da ein gewisses Korrektiv bilden. Also danke an der Stelle an alle, die da versuchen, eben diese Netiquette zu wahren und auch zu kommunizieren. Und an der Stelle eben nochmal der Aufruf, wenn ihr schreibt, wir lesen alles super gerne und nehmen auch alle Themenvorschläge auf. An dieser Stelle ein kleiner Vermerk, meldet euch gern, wenn ihr interessante Themen habt, die ihr diskutieren möchtet, die ihr uns weitergeben möchtet, etc. Aber schreibt dann auch bitte ein Hallo, ihr zwei und ein liebe Grüße XY drunter, dann können wir da mehr mit anfangen. Ordnet das vielleicht auch ganz kurz ein, ne? Wenn es jetzt irgendwie ein Thema ist, das jetzt mit nichts zu verknüpfen ist, was wir so im Tag Tagesverlauf machen, warum ihr uns das schickt, und dann haben wir auch eine Geschichte dazu und dann ist die Motivation viel, viel, viel größer, sich damit zu beschäftigen. Also kleiner Verweis an dieser Stelle. Jan, vielen Dank, dass du das aufgenommen hast. Wichtiger Punkt, weil wir versuchen ja auch euer Feedback umzusetzen und ich zumindest weniger zu fluchen, wenn kleine Kinder zuhören, auch wenn bei mir mal vielleicht doch der Gaul irgendwie mit durchgeht. Daher in diese Richtung auch der Rat in die Gegenrichtung. Jan, weißt du noch, was ich dir vorhin zur Michelin-Aktion erzählt habe?
Ja, Mann, bis zum 30.06. einen Satz der teilnehmenden Michelin-Reifen kaufen und registrieren, sorgenfrei testen und bei Gefallen noch 30 Euro Zufriedenheitsprämie abstauben.
Korrekt. Etwas ganz Wesentliches habe ich aber vergessen. Denn mit dem Michelin Anarchy Adventure 2 ist auch der neue Testsieger in der Rubrik Schotterreifen deines Lieblingsmagazins Motorrad Teil der Aktion.
Junge, Testsieger, Zufriedenheitsgarantie und 30 Euro Prämie, da kann ja mal gar nicht schief gehen. Und der 80-20 Reifen ist genau das Richtige für meine kleine GS.
Und für die große deines Papas. Schick ihm am besten gleich den Link zur Michelin-Aktion aus den Shownotes.
Darauf kannst du dich verlassen. Amen. Und damit beenden wir diesen Stammtisch. Wir haben jetzt die Stunde voll gemacht. Nochmal vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, für das Verständnis, dass auch nach 6 Jahren und 225 Folgen die Technik nicht leider immer das macht, was wir wollen. An der Stelle können wir sagen, es lag jetzt tatsächlich mal nicht an uns. Es war auch kein Ingenieurschuld und auch kein Motorrad- oder Reifenfahrer, wie auch immer.
Die IT-Sicherheit.
Schön. IT-Sicherheit, die war vielleicht noch so ein bisschen schuld. Es hat uns einfach einen Strich durch die Rechnung gemacht. Michel, wir legen jetzt auf, packen noch die letzten Sachen für die Ausfahrt. Die Spannung steigt einfach unermesslich in nicht mal, keine Ahnung, 12 Stunden oder was ich kann, 24 Stunden sitze ich schon im Auto, strahlend wissend, dass ich dich gleich treffe, mit der traurigen Nachricht, dass ich dir keinen Augustiner alkoholfrei mitbringen kann. Du hast das Bild vorhin schon gesehen, es war ausverkauft, keine Chance hier noch was zu bekommen. Bitter, bitter, ich hoffe, euch belastet nicht ein ähnliches Szenario, sondern ihr habt gut Möglichkeiten zu tanken, egal ob Moped oder euch selbst. Lasst es euch gut gehen, bleibt uns gewogen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.
Beim virtuellen Stammtisch, da wird nicht geschwiegen. Michel und Jan, die durch die Motorwelt fliegen. Über Gas und Getriebe, leidenschaftlich und schwer. Erzählen sie Geschichten vom Asphaltmeer. Ja. Mit Worten scharf wie Kurven, tief in der Szene drin. Jede Episode ein Wheelie für den Adrenalinsinn. So von Technik bis zur Tour, sie decken alles ab. Gasgeflüster, der Soundtrack für den Asphalt, den ich hab. Gasgeflüster. Der beste Motorrad-Podcast. Peace.